Salon 5. Alles zwischen Club
und Museen.
Hard Facts. Das Buch heißt Apatikos und wurde von der Autorin Evelyn Misal verfasst. Es ist im Jahr 2023 erschienen und umfasst insgesamt 59 Seiten. Darum geht's. Apatikos, der Protagonist des Werkes, ist nach dem Tod seiner Frau Cecile zerrissen. Sie stirbt bei der Geburt der gemeinsamen Tochter. Das Werk nimmt die Leserinnen und Leser einige Jahre nach dem Vorfall in das Leben von Apatikos mit. Er gibt sich und dem Leben noch 24 Stunden, bis er es beendet. Die Zeit läuft. Das Werk ist geprägt von philosophischen, humorvollen und vor allem gesellschaftskritischen Momenten, die teilweise auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin beruhen. 24 Stunden sind vergangen und Apatikos hat sich entschieden. Ob er sich tatsächlich sein Leben nimmt, könnt ihr dann gerne nachlesen.
Wann und wo?
Das Werk ist in leichter Sprache verfasst und gut zu lesen. Das heißt, man muss nicht unbedingt in einem total stillen Raum sein und hochkonzentriert lesen. Ich würde euch raten, das Werk zu lesen, sobald ihr euch mehr mit Philosophie und der Gesellschaft beschäftigen und vor allem hinterfragen wollt. Das Werk regt nämlich an vielen Stellen zum Nachdenken an.
Lieblingscharakter.
Also, Apatikos, der Protagonist, ist ein sehr komplexer Charakter, was ihn meiner Meinung nach sehr interessant macht, aber nicht allzu sympathisch. Es gibt in dem Werk nicht sonderlich viele weitere Figuren. Welche mir aber besonders im Kopf geblieben ist, ist ein älterer Mann, der mit Apatikos zusammen auf einer Parkbank sitzt und ihm Weisheiten fürs Leben mitgibt. Falls ihr erfahren wollt, warum ich Apatikos eher kritischer sehe und was er im Laufe des Werkes überhaupt tut, lest gerne nach.
Das Besondere.
Das Besondere an diesem Werk ist auf jeden Fall, dass einerseits die Autorin super jung ist. Sie hat das Werk mit 17 Jahren verfasst und hatte die Idee hierfür schon mit 16. Außerdem gibt es sehr viele philosophische Prägungen in dem Werk. Das heißt, es eignet sich total toll für Leute, die Philosophie lieben und das gerne mehr in der heutigen Zeit und Gesellschaft etabliert sehen und erleben wollen würden.
Fun Fact:
Das Werk heißt Apatikos, aber voll viele Leute glauben, dass es Apatikos Life is a Story heißt. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Life is a Story gehört nämlich mit zum Verlag, unter dem das Werk erschienen ist, aber ist nicht in dem Titel selbst enthalten.
Das Fazit.
Apatikos ist eine spannende Geschichte, voller Gesellschaftskritik auf philosophischem Niveau. Jeder, der von Philosophie begeistert ist und es liebt, seine Umwelt zu hinterfragen und einfach mal sich mit sich selbst auch beschäftigen möchte und was man eigentlich selbst vom Leben möchte, kann hier Anregungen finden, einfach mal darüber nachzudenken. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzulesen und sich von Humor, Hass, Liebe, Themen, die so alt sind, aber auch in der aktuellen Zeit immer zu Verwendung finden, auf einer neuen Ebene kennenzulernen.
Salon 5.
Und jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, mit der Autorin selbst zu sprechen. Sie wird es zum Ende des Podcasts hin sogar eine kurze Lesung geben, also bleibt unbedingt dran. Sag mal, Evelyn, hast du eigentlich sofort jemandem erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast?
Also erzählt habe ich es erstmal tatsächlich niemandem. Vor der Veröffentlichung durften meine Mutter und meine zwei besten Freundinnen das Buch lesen. Die haben mir dann auch eine Rückmeldung gegeben, aber sonst habe ich es wirklich vor allem in der Schule eigentlich niemandem erzählt. Irgendwann haben die anderen das dann auch herausgefunden, aber das war dann auch eher nicht durch mich.
Irgendwann war es dann einfach da und das ist natürlich super spannend. Und die Leute wollen natürlich mehr über das Buch erfahren und natürlich auch mehr über dich. Kannst du uns dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Evelyn Misal, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe hier in Bottrop zur Schule. Ich besuche das Josef-Albers-Gymnasium und mache im Moment mein Abitur. Und ja, ich habe eine sehr große Leidenschaft für Philosophie und Literatur. Sonst in meiner Freizeit drehe ich gerne Filme im Moment und probiere mich einfach ganz gerne durch die Kunst.
Richtig cool. Wie würdest denn du selbst dein Werk so beschreiben? Worum geht es da?
Also es geht um den alleinerziehenden Vater Apatikos und bei der Geburt der gemeinsamen Tochter ist leider seine Ehefrau gestorben und seitdem sehnt er sich sehr nach einer nach einem Wiedersehen mit ihr und deswegen fasst er den Plan, sich innerhalb von 24 Stunden umzubringen, weil er glaubt, dass er sie so im Jenseits wiedersehen kann.
Krass. Ich habe das Werk schon gelesen, also weiß ich so ungefähr, worum es geht. Aber ich möchte natürlich mehr über den Prozess auch dahinter erfahren. Also würde ich dich gerne fragen, wolltest du bereits von klein auf Bücher verfassen? War das schon immer so der Dream?
Also ehrlich gesagt wollte ich erstmal ganz lange Bundeskanzlerin werden. Also das war halt nicht mal so ein Kindheitswunsch, sondern es hat sich wirklich über Jahre erstreckt, dieser Wunsch. Aber es stimmt schon, dass ich schon seit klein auf sehr kreativ veranlagt war. Meine Mutter hat mir zum Beispiel sehr gerne Geschichten vorgelesen vor dem Schlafengehen. Oder ich musste auch ganz viele russische Gedichte immer auswendig lernen. Das war dann irgendwann eine ziemliche Hassliebe. Mittlerweile ist es mehr eine Liebe als Hass. Aber ja, so kam es dann, dass ich mir irgendwann so Büchlein aus Papier zusammengebunden habe und einfach diesen schöpferischen Gedanken super cool fand, dass irgendwas, was erstmal in meinem Inneren war, dann nach außen getragen wurde und ich das dann, dieses Buch von Gedanken dann in Händen halten konnte. Und ja, das hat mir sehr gefallen.
Richtig schön. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du das eigene Werk auch veröffentlicht hast? Ich meine, voll viele Leute schreiben ja super gerne, aber bei dir ist es ja auch zur Veröffentlichung gekommen tatsächlich. Wie ist das geschehen?
Ja, also ich habe bei so einem kleinen Verlag so gesehen, dass die einen Wettbewerb anbieten für junge Leute. Und dass es eben genau für junge Leute gemacht ist, hat mich sehr angezogen. Denn normalerweise hat man ja eher Angst, dass es irgendwie abgelehnt wird, gerade weil man so jung ist. Aber da dachte ich mir, ergreife ich die Chance und mach mal bei diesem Wettbewerb mit. Der hieß Young Storyteller Award. Ich glaube, mittlerweile ist das so ein jährliches Ding, dass die mit Thalia so einen Wettbewerb machen. Und da dachte ich, habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Und da habe ich dann einfach mal mitgemacht.
Und das war direkt deine erste Bewerbung sozusagen?
Genau, also das Gute daran ist, dass nichts einfach abgelehnt wird, sondern alles offen mit offenen Armen empfangen wird. Und deswegen wurde das dann auch sofort veröffentlicht und man hat dieses Erfolgserlebnis dann auch wirklich.
Und wie hat denn dann dein Umfeld darauf reagiert? Weil irgendwann ist es dann ja eben rausgekommen.
Also mein Umfeld hätte besser nicht reagieren können. Also ich hatte wirklich diese Angst umsonst eigentlich. Vor allem in der Schule, da bin ich auf so eine gute Atmosphäre getroffen. Jeder hat mich gelobt in dem, was ich mache und fand das unfassbar cool. Und vor allem die Lehrer haben mich sehr unterstützt und dann zum Beispiel auch meine erste Lesung organisiert. Da würde ich denen nochmal danken, falls sie das hier hören. Ja, das ist echt super, wie das auch in der Schule angekommen ist.
Was war denn so deine Angst, wie die Leute darauf reagieren könnten?
Ich glaube, es war eher die Angst, dass die Thematik, die in meinem Buch angesprochen wird, nicht bei jedem so gut ankommt oder gerade weil ich eben noch so jung bin, dass da mit einem großen Vorurteil gelesen wird, dass man sich denkt, das ist nur eine Schülerin und dass mit diesem negativen Gedanken dann jeder einzelne Satz beurteilt wird.
Wieso bewegen dich denn diese Thematiken in deinem Werk?
Also ich denke, das sind Thematiken, die das menschliche Leben in irgendeiner Weise auch widerspiegeln. Das habe ich von meinem alten Englischlehrer auch noch gehört und dass zum Beispiel auch Shakespeare so welche Gedanken angewendet hat, dass so universelle Themen wie Liebe, Hass, Rache, Leben und Tod, dass das Themen sind, die jeden Menschen bewegen, gerade weil wir alle leben. Und das sind auch Themen, die nicht alt werden. Also Shakespeare hat schon darüber geschrieben und wenn ich heute darüber schreibe, dann verändern sich die Sachen teilweise nicht. Das sind so Thematiken, so metaphysische Fragen, auf die es keine richtige Antwort gibt. Beziehungsweise keiner von uns weiß genau, was da so richtig oder falsch ist. Vielleicht gibt es da eine Wahrheit, aber wir wissen sie wahrscheinlich alle noch nicht. Und ja, das reizt mich auch sehr an solchen Fragen, dass es da kein richtig oder falsch gibt und dass wir einfach bis zum Ende philosophieren können, ohne jemals auf eine Antwort zu kommen.
Das ist natürlich auch auf einem total hohen Niveau geschrieben. Hast du auch mal Schreibblockaden erlebt? Und wie bist du dann damit umgegangen?
Also Schreibblockaden sind echt ziemlich mies. Das hatte ich tatsächlich nach der Veröffentlichung von meinem Buch. Und ich weiß nicht, ob sich das so bis heute noch zieht. Ich kann es nicht ganz beurteilen. Aber wie ich damit umgegangen bin, beziehungsweise immer noch umgehe, ist, dass ich einfach eine Pause mache. Ich würde das auch jedem empfehlen, dass, wenn es einfach nicht mehr geht, man sich einfach eine Auszeit nimmt, beziehungsweise, dass man etwas anderes probiert. Ich meine, die Kunst ist so vielfältig und facettenreich. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir ganz neue Projekte suche im Bereich der Kunst, dass ich mich auch mal in der Musik ausprobiere oder auch mal mit der Malerei angefangen habe. Und das sind Dinge, die mir auch Spaß machen und vielleicht führt mich der Weg irgendwann zurück zum Schreiben. Ich hoffe es zumindest.
Was machst du denn gerade so in der Musikrichtung?
Also im Moment, ich kann noch nicht so viel versprechen, aber was geplant ist, ist eine Kooperation mit einem Musiker, der früher auch mit mir zur Schule gegangen ist. Da habe ich ihm mal ein paar Lyrics geschickt und mal schauen, ob da irgendeine musikalische Umsetzung folgt. Und sonst, ich habe zu Hause zwei Instrumente stehen, ein Piano und eine Gitarre und da versuche ich mich auch im Moment ein wenig aus.
Richtig cool. Du meinst ja auch, du hast dich auch schon so ein bisschen mit Malen probiert. Kannst du uns vielleicht ein bisschen über die Zeichnungen in deinem Werk erzählen? Weil unsere ZuhörerInnen haben das Buch wahrscheinlich gerade nicht vor sich. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, was es da so gibt?
Oh ja, also bei mir im Buch ist die Besonderheit, dass es sehr kurze Kapitel sind. Also ein Kapitel geht so 3 Seiten, weil ich das auch selbst, wenn ich Bücher lese, ziemlich gerne habe, wenn die Kapitel recht kurz sind und teilweise auch so für sich selbst stehen. Und vor jedem Kapitel gibt es eine Illustration und bei vielen Kapiteln auch ein Zitat dabei. Und das sind Illustrationen, die ich auf dem iPad von meinem Bruder tatsächlich zusammengestellt habe und auch die Zitate damit eingefügt habe. Also die sind alle von mir ausgewählt und mit Bedacht, teilweise auch selbst nachgezeichnet mit dem iPad und dann da eingefügt, passend zu dem Kapitel. Also es liest sich wie ein zusammenhängendes Bild und Kapitel dann immer jeweils.
Lass uns doch mal ein bisschen mehr über deinen Protagonisten sprechen. Apathikus ist ja schon sehr besonders. Kannst du dich gut in deinen eigenen Protagonisten reinfühlen?
Also auf den ersten Blick würde man direkt sagen, man kann sich da auf gar keinen Fall reinfühlen, denn die Taten, die Apathikus da begeht, sind ziemlich fatal. Also ich kann jetzt noch nicht spoilern, aber
genau, das ist spoilerfrei hier.
Er macht Dinge, die so ziemlich zum Denken anregen und die einen auch ziemlich schocken können, glaube ich. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, dann muss man auch verstehen, dass ihm ja sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ich meine, alles, was seinem Leben seinen Sinn gegeben hat, ist auf einmal weg. Und wenn er dann doch versucht, an der Gesellschaft teilzuhaben, dann schaut er sich um und alle verhalten sich ziemlich komisch, fast schon so wie Tiere im Zoo. Und da kann man vielleicht doch verstehen, warum er so handelt, wie er handelt. Er hat da so einen gewissen Tunnelblick, den man vielleicht dann auch beim zweiten Lesen nachvollziehen kann. Aber was man auch sagen muss, ist, dass Apathikus natürlich in den Wahnsinn verfällt, so ziemlich langsam im Laufe der Novelle. Und deswegen hoffe ich zumindest, dass keiner von uns sich so wirklich in ihn hineinversetzen kann.
Hast du auch sonst einen Lieblingscharakter in deinem Werk?
Also Lieblingscharakter ist schwierig zu sagen, weil es ja primär auch wirklich nur um Apathikus geht. Man erfährt nicht wirklich viel von den Leuten, die ihn umgeben, weil er selbst ja auch ziemlich festgefahren ist und auch nur an sich selbst denkt. Und wenn ich jemanden auswählen müsste, dann ist es ein kurzer Nebencharakter, eine Nebenfigur, die ganz kurz auftritt. Das ist so ein älterer Herr, der ihm dann auf einer Sitzbank eigentlich ganz weise Ratschläge gibt. Und gerade weil er so alt ist und die neue Generation nicht versteht und auch diese ganze Digitalisierung nicht versteht und sich darüber ein wenig beschwert, wird Apathikus ein wenig hellhörig und denkt auch darüber ein wenig nach. Und ich finde, was der alte Herr da zu sagen hat, da müsste man sich das auch zweimal durchlesen und dann mal urteilen, ob man da so hintersteht. Ich denke schon, dass der ältere Herr da schon sehr gute Gedanken hat.
Also Apathikus hast du ja gerade auch schon gesagt, macht manchmal so Dinge, die etwas fragwürdig sind, so auch in seiner Sympathie. Würdest du sagen, dass du trotzdem Spaß hattest, den Charakter zu schreiben?
Ja, also ich hatte vor allem deswegen Spaß, ihn zu schreiben. Ich finde es immer sehr schön, wenn man in Büchern so ganz interessante Erzähler hat, vielleicht auch ungewöhnliche Erzähler, in die man sich nicht ganz hineinversetzen kann. Und ich habe mich zum Beispiel da orientiert an einem Philosophen, der auch ein Werk geschrieben hat, Der Fremde. Und da gibt es einen Protagonisten, der heißt Monsieur Morsold. Und der ist auch ziemlich apathisch. Der ist wirklich, man liest die Sätze und man denkt sich, wie kann ein Mensch so abwesend und apathisch sein? Und das hat mich dann auch inspiriert, diesen Apathikus so zu charakterisieren, wie er eigentlich ist. Und ja, gerade an ihm hatte ich sehr viel Spaß, ihn da so denken zu lassen.
Würdest du sagen, dass man Apathikus jetzt als Erzähler vertrauen kann?
Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also er hat ja diesen bestimmten Tunnelblick und schaut da gar nicht nach rechts und links und hat wirklich nur seinen Plan, den er durchsetzen will und muss. Und die Konsequenzen, die dieser Plan hat, das ist ihm völlig egal. Aber ich würde sagen, man kann auch dem auktoriellen Erzähler, den wir am ersten und im letzten Kapitel haben, ihm kann man auch nicht ganz vertrauen. Ich glaube, das sind so zwei Erzählstränge, die sich gegenseitig ergänzen. Und der eine Erzählstrang könnte nicht ohne den anderen leben. Das ist auch nochmal so eine stilistische Besonderheit vielleicht.
Warum heißt denn der Protagonist eigentlich Apathikus? Ich meine, ist ja schon so ein ziemlich besonderer Name.
Genau, also den Namen, den gibt es natürlich nicht einfach so. Den habe ich mir ausgedacht, nämlich weil ich den Protagonisten von allem, was wir so kennen, alles, was so normal und bürgerlich ist, davon wollte ich ihn abgrenzen. Und der Name charakterisiert ihn auch schon in einer gewissen Weise, denn er ist ziemlich apathisch. In Apathikus steckt auch das Wörtchen apathisch. Wenn ich ihn mit einem Wörtchen beschreiben müsste, dann wäre es auch apathisch. Sonst ist er ziemlich passiv, er ist sehr ruhig, er gibt ganz kurze Antworten und tut nicht mehr, als er muss, wenn es um zwischenmenschliche Interaktionen geht. Und ja, das ist so, wie ich auf den Namen gekommen bin.
Gibt es da auch so eine Verbindung zu dem Namen seiner Geliebten?
Stimmt, seine Geliebte, die heißt nämlich Cecil und Cecil ist ja ein sehr weich klingender, eleganter Name und Apathikus hingegen, das ist so vom Klang her auch sehr hart und sehr harsch einfach. Apathikus, das sind so harte Silben, wenn man die betont und Cecil ist wie so eine Welle, die geht so leicht über die Lippen und ja, das soll auch den Charakter von den beiden auch widerspiegeln.
Willst du vielleicht nochmals erzählen, also jetzt, wo wir wissen, wie viele Gedanken du dir dahinter auch gemacht hast, wie alt du warst, als du das Werk verfasst hast?
Also die Idee hatte ich, als ich 16 war und dann habe ich aber nicht sofort angefangen mit dem Schreiben. Ich habe die Idee so ein Jahr lang mit mir durch die Welt getragen und angefangen zu schreiben habe ich dann, als ich 17 war.
Und du hast auch super viele philosophische Prägungen in deinem Werk, ist mir aufgefallen. Kannst du uns noch mal so ein paar Beispiele nennen?
Also ein Beispiel, das auch so wirklich im Buch vorkommt, ist zum Beispiel die Platon-Fabel. Ich weiß nicht, ob viele die kennen. Ich würde einfach mal so zwei, drei Sätze dazu verlieren. Platon hat sich da nämlich gedacht, dass die Menschen von Beginn an quasi am Rücken zusammengewachsen waren. Und dadurch unfassbar stark waren. Also die hatten ja quasi Augen vorne und hinten und waren dadurch vor den Feinden geschützt. Dann konnte keiner sie von hinten attackieren oder sonst was. Und irgendwann waren die Götter so neidisch darauf, dass die Menschen stärker waren als die Götter und haben dann einfach mal einen Blitz auf die Erde geschickt. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen quasi voneinander getrennt wurden. Die zwei Hälften waren plötzlich überall auf der Welt verteilt und ja, die Menschen waren schwach auf einmal und die Aufgabe des Menschen besteht quasi laut Platon jetzt darin, seine andere Hälfte wiederzufinden. Das spiegelt so ein wenig den Gedanken wider, dass es auch wirklich nur die eine Person gibt, die zu einem gehört und das ist auch das, was Apathikus sich denkt, dass nur seine Cecil zu ihm gehört und dass er genau deswegen auch wieder zu ihr finden muss. Sonst gibt es auch noch andere philosophische Strömungen bei mir, die mich inspiriert haben. Zum Beispiel der Nihilismus, der taucht in einem Kapitel ganz abstrakt auf. Diese abstrakten Merkmale sind auch vielleicht auf Kafka zurückzuführen. Einige Elemente in diesem Kapitel wirken sehr kafkaesk. Und sonst, wer mich wohl am meisten inspiriert hat, ist Albert Camus. Das ist ein philosophischer, ein französischer Philosoph und Schriftsteller. Und er hat mir quasi durch seine Werke beigebracht, so ein Auge für absurde Dinge herzustellen und die Dinge vielleicht nicht so zu sehen, wie sie sind, aber das Absurde in den Dingen zu sehen, dass nicht alles vielleicht einen Sinn hat, aber dass oftmals die Menschen versuchen, allem einen Sinn zu geben.
Kannst du nochmals ganz kurz für alle, die den Nihilismus noch nicht kennen, erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, also der Nihilismus wird oftmals auf Nietzsche zurückgeführt, aber das ist eine Diskussion in der Philosophie. Darüber kann man sich streiten. Nämlich ist das der Gedanke, dass nichts einen Sinn hat, aber auch vor allem, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Also der Gedanke eines Nachlebens wird verneint und man kann sich das so vorstellen, man schließt die Augen und da ist schwarz, da ist nichts. Kein Gott und auch kein Sinn im Leben.
Mich würde interessieren, glaubst du selbst an die Fabel von Platon?
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich bin noch auf dem Weg dahin, das herauszufinden, ob es da wirklich die eine Person gibt, für die ein Mensch geschaffen ist, oder ob es da eher darauf ankommt, was man aus der Interaktion mit einer Person macht. Denn das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es mehrere Menschen gibt, die vielleicht zu einem passen. Und die Art und Weise, wie man diese Verbindung ausarbeitet, dass die dann letzten Endes entscheidend dafür ist, wie die Seelen dann miteinander verbunden werden.
Das ist jetzt ziemlich viel Philosophie. Haben dich auch außerhalb der Philosophie noch weitere Richtungen inspiriert?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem beim Schreibprozess war die Musik mir sehr wichtig. Für mein letztes Kapitel zum Beispiel, das habe ich übrigens als allererstes geschrieben. Also ich habe nicht chronologisch geschrieben, sondern einfach sehr durcheinander und am Ende quasi sortiert. Darauf kam ich erst, also auf die Idee, als ich eine deutsche Ballade gehört habe, nämlich von Tristan Brusch, die heißt Am Herz vorbei. Und da gibt es eine Line, die geht so: Du hast mich schon getroffen, nur halt knapp am Herz vorbei. Und das hat mich auf die Idee gebracht für das letzte Kapitel. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. Aber die Kunst war schon in jeder Hinsicht sehr inspirierend. Sonst weiß ich nicht, ob du vielleicht noch Alexander Kozlowski kennst aus den alten YouTube-Zeiten. Der hat früher mal was ganz anderes gemacht, eher so Comedy. Aber mittlerweile macht er auch Kunst und erforscht so das menschliche Sein und versucht da so ein bisschen den Durchblick zu erlangen, wie der Mensch ist, wie er denkt, wie er lebt. Und ich finde seine Kunst auch sehr inspirierend.
Du meintest auch, dass, also in deinem Werk ist ja super viel Gesellschaftskritik auch drin. Und du hast erzählt, dass einiges davon auch auf deinen persönlichen Erfahrungen basiert. Kannst du uns davon mehr erzählen? Weil du meinst, du identifizierst dich zwar nicht mit Apathikus, aber einige Dinge, die er erlebt, erlebst du ja auch.
Ja, also vor allem diese stumpfen Beobachtungen, die Apathikus da manchmal so äußert, das sind so Sachen, die ich vielleicht auch teilweise selbst erlebt habe oder mir teilweise auch weiter gedacht habe. So. Zum Beispiel gibt es da so ein Kapitel, wo er im Wartezimmer ist und da nicht die gewünschte Hilfe bekommt, die eigentlich angemessen wäre. Oder wenn Leute am Bahnsteig sich permanent beschweren, obwohl diese Beschwerden eigentlich ziemlich sinnlos sind. Das sind so Sachen, die beobachtet man immer im Alltag, beziehungsweise ich. Und da frage ich mich, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln. Oder was der Sinn hinter solchen Aussagen ist. Und ja, das basiert schon darauf, dass ich dann auch manchmal als stiller Beobachter so Nebensituationen herlaufe oder mal stehen bleibe und ein Auge drauf werfe. Genau.
Und, das muss ich unbedingt fragen, ist bereits eine Fortsetzung oder ein ganz anderes Werk von dir geplant?
Also eine Fortsetzung wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, obwohl das Ende in diesem Werk recht offen gestaltet ist, und der Leser vielleicht auch ein, zwei Tage, nachdem er das Werk gelesen hat, über das Ende nachdenkt, steht das Werk schon so für sich. Da braucht es keine Fortsetzung. Aber ich hoffe, dass ich im Laufe des Lebens noch was Größeres vielleicht veröffentliche. Vielleicht bei einem anderen Verlag, vielleicht auch etwas Wissenschaftliches. Da kann ich momentan recht wenig zu sagen, aber ich hoffe schon, dass ich irgendwann noch ein Buch schreiben werde.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und damit vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in dein Werk, Evelyn. Falls ihr mehr zu Büchern hören und auch sehen wollt, dann schaut doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bei TikTok oder Instagram unter salon5- vorbei. Und falls ihr nun neugierig auf das Werk geworden seid, dann Good News. Jetzt gibt es eine exklusive Lesung des ersten Kapitels von Evelyn. Viel Spaß!
Entenfüße. Als Kind hat er immer alles gewusst. Er musste immer alles besser wissen. Es gab Proteste, die auf dem Prinzip beruhten, immer Recht bewahren zu wollen. Wenn seine Mutter ihn vor dem Weg in den Kindergarten darauf aufmerksam machte, dass er seine Schuhe verkehrt herum anzog, bestand er auf die Richtigkeit seines Handelns. »Ich habe keine Entenfüße«, rief er empört und wurde auf dem Weg in den Kindergarten von einem unerträglichen Schmerz begleitet, den seine drückenden Schuhe verursachten. »Tun dir die Füße nicht weh?«, fragte die Mutter stets besorgt. Er verneinte, biss die Zähne zusammen und rannte eine kurze Strecke, um seiner Mutter zu beweisen, dass es wirklich nicht weh tat. Als die Mutter den Jungen taumeln sah, musste sie ihr Lachen unterbinden, um ihren Sohn nicht in Verlegenheit zu bringen. In der Umkleide des Kindergartens hing er nicht wie gewohnt seine Jacke auf, bevor er die Schuhe auszog. Diesmal riss er sofort den Klettverschluss auf und sein Gesicht entspannte sich vor Erleichterung, als er endlich die Schuhe auszog. Er verabschiedete sich schnell von seiner Mutter und beschloss insgeheim, selbst darauf zu achten, keine Entenfüße zu haben, wenn seine Mutter ihn später wieder abholen würde. Situationen wie diesen konnte er zu Beginn noch ignorant den Rücken zukehren. Er war immer noch schlauer als die anderen, stärker als die anderen, schneller als die anderen. Kurzum, besser als die anderen es jemals sein könnten. Zumindest dachte er das, bis er dem Leben zum Opfer fiel. In seiner eigenen kleinen Welt konnte er sich noch die Ohren zuhalten, wenn andere ihn kritisierten. Die Augen konnte er ebenfalls verschließen, wenn er nicht sehen wollte, dass die anderen etwas besser konnten als er selbst. Von Tag zu Tag wurde die Welt, in der er lebte, immer größer. Er selbst wurde darin immer kleiner und unbedeutender. Er drückte seine Hände stärker an die Ohren und kniff die Augen fester zusammen, doch das leise Wispern der Zeit kehrte als lautes Echo zurück und die Antlitze der Menschen suchten ihn sogar in seinen Träumen heim. Es gab kein Entkommen. Er war umgeben von der Wahrheit. Ob er sie erkannte oder wahrhaben wollte, spielt keine Rolle. Die Wahrheit ist allgegenwärtig. Ihm fehlte die Logik in dieser von emotionalen Wesen beherrschten Welt. Die Menschen waren entweder fleißig und starben dann, bevor sie ihr Ziel erreichten, das ohnehin nur eine Illusion war, oder sie waren faul und starben dann, nachdem sie ihr ganzes Leben lang damit verbracht haben, daran zu denken, wie weit sie schon gekommen wären, wenn sie für ihre Ziele gearbeitet hätten. Das Einzige, was das Leben garantiert mit sich brachte, war der Tod. Umso schwerer fiel es Apathikus, sich einzugestehen, dass auch er gestern ohne ersichtlichen Grund fröhlich war, heute traurig ist und nicht weiß, wer oder was er morgen sein wird. Das Einzige, was er wusste, war, dass er gar nicht erst wissen wollte, was übermorgen sein wird. Davon abgesehen wusste er nichts mehr. Sein kindlicher Übermut war verschwunden und dennoch taumelt er noch heute durch die Welt, als hätte er Entenfüße. Er lebt in einer sinnleeren Welt, in der jeder vergeblich nach einem Sinn suchte. Dem Leben gab er von nun an weitere 24 Stunden Zeit, um ihm noch einmal zu beweisen, dass es nicht wert war, gelebt zu werden. Der Timer läuft.
Salon 5. Alles zwischen Club
und Museen.